Es gibt so eine schöne plakative Frage.
Ja, geht mir auch so.
Ein guter Anfang.
Dann haben wir ja gar nichts mehr zu essen.
Ja, richtig. Toll, dass du das sagst. Dafür sind wir ja auch für euch da, Leute.
Das will kein Mensch.
Meine Frage.
Willst du nicht wahrhaben?
Ach, das wusste ich gar nicht.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo. Zusammen mit Helene mache ich das Marketing und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 11 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 9 bei Verwendo.
Hallo Helene.
Hi Anja.
Wen hast du uns mitgebracht?
Ich habe uns heute einen ganz hochkarätigen Gast mitgebracht, okay. Den Gunther Schäfer. Herzlich willkommen, lieber Gunther.
Hallo Gunther.
Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, heute bei eurem Podcast dabei sein zu können.
Na, und wir freuen uns erst.
Genau, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Du bist nämlich für das Marketing und den Vertrieb Deutschland bei Arete Ethik Investment beschäftigt und hast jahrelange oder jahrzehntelange Erfahrung, muss man schon sagen, im Marketing, unter anderem bei ÖkoWorld, über die wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen haben. Es geht also heute wieder um das Thema nachhaltig und vor allem ethische Anlagen. Und wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist.
Ja, super. Ich freue mich auch. Gerade bei den aktuellen Temperaturen draußen und der passenden Medienberichterstattung dazu passt es ja, wenn wir hier über Klima unter anderem vielleicht auch sprechen. Es wird uns jetzt ja wieder quasi vor der Haustür vorgetanzt, dass irgendwas nicht ganz normal ist.
Das stimmt. Ja, sollte man meinen. Wobei aus anderen Richtungen man ja immer noch hört, heiß war es schon immer und auch früher waren die Sommer sehr heiß und so.
Ja, aber dann fragt man einen Italiener zu dem Thema, weil so heiß waren die da nicht über so lange Zeit und so trocken.
Ja, das stimmt.
Ja, und am Strich ist mit Sicherheit so, dass jede Europäerin und jeder Europäer weiß, dass und die Ökologen, die Grünen, dass sie recht haben, aber die Umsetzung ist halt holprig und teilweise vielleicht auch, ich habe ja letzte Woche den Genuss gehabt, mal zumindest ein paar Worte mit Robert Habeck zu wechseln auf der Weltrekordfeier von Frosch. Das sind diese Reinigungsmittel, die milliardenste Plastikverpackungsflasche für Reinigungsmittel aus dem gelben Sack produziert haben. Ja, und da war auch letztendlich dieses, wir sind auf der einen Seite vielleicht teilweise zu ideologisch getrieben gewesen, auf der anderen Seite, wir sind zur Zuversicht verdammt, es umzusetzen. Und das ist ein riesengroßer Spagat. Und ohne Verzicht wird es nicht klappen. Und das ist für uns Menschen halt, dieses Thema Verzicht ist ja schwierig zu verdauen, sag ich mal, ne?
Ja, da sind wir schon sehr politisch oder auch philosophisch wieder ja in der Ethik. Ja, finde ich auch. Also ich meine, die Wissenschaft sagt uns das, dass dieses ewige Wachstum nicht funktionieren wird, so dass es nur mit Verzicht geht. Ich habe letztens noch einen spannenden Podcast gehört, wo zwei Experten darüber gesprochen haben, dass auch ein grünes, gesundes Wachstum nicht möglich ist. Also grün und nachhaltig kann es nur sein, wenn es wirklich ein wirtschaftliches Schrumpfen gibt. Und das bedeutet halt Verzicht für jeden am Ende. Und das ist halt irgendwie unbequem, weil am liebsten wollen wir, dass ja alles so, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber wir uns halt irgendwie sehr grün fühlen oder sehr nachhaltig.
Passt gut, weil du jetzt gerade vom Schrumpfen gesprochen hast. Was schrumpft, ist halt leider die Artenvielfalt, das ist auch ein Thema, was man mal benennen kann, auch ökonomisch. Ich versuche momentan, weil das Thema Nachhaltigkeit, der Begriff der Nachhaltigkeit ein bisschen im Verruf ist, lieber auch mit Ethik und Ökologie wieder vermehrt zu arbeiten. Und wenn man halt die Menschen nicht über Verzicht oder über Waffen und Rüstung und Atomkraft bespielen will, was einfach viele Menschen, weil es zu viele Jahre geprägt wurde, nicht mehr hören können, dann können wir auch gerne mal die Insekten in die Hand nehmen, bildlich betrachtet. Und es gibt so eine schöne plakative Frage, die ich dann gerne stelle. Wie viel Milliarden Euro beträgt nach Schätzung des Weltbiodiversitätsrates der ökonomische Nutzen allein von Wildbienen, Schwebefliegen und Schmetterlingen weltweit jedes Jahr? Ich will es nicht zu spannend machen. Es sind per annum, also im Jahr, 577 Milliarden Euro. Und es gab in Hannover auch mal einen Supermarkt, der hat mal provokativ aus dem Laden, aus den Regalen, alle Produkte, die mit Bestäubern zu tun haben, entfernt. Und dann haben 60% der Waren gefehlt. Und das hat viele Menschen so doch zum Nachdenken angeregt. Es wurde dann eine Kundin zitiert, die wohl gesagt hat, dann haben wir ja gar nichts mehr zu essen. Richtig. Und das ist es. Darüber müssen wir reden, dass die Menschen es mehr auf sich anwenden, als das Gefühl bekommen, mir soll hier irgendwas vorgeschrieben werden, was ich grundsätzlich ablehne und ich will ja auch nicht verzichten. Aber das sind so plakative Beispiele. Damit kann man, glaube ich, Menschen wieder gewinnen.
Ja, es geht um das Ja, nicht um das Nein, richtig?
Richtig.
Also es geht darum, dass die Menschen sich für etwas aussprechen und nicht gegen etwas.
Genau.
Wie bezieht ihr das bei euch ein? Ihr zieht damit los und versucht, die Menschen zum Thema Nachhaltigkeit zu bringen?
Ja, wie eben schon kurz erwähnt, Nachhaltigkeit, der Begriff ist, glaube ich, teilweise auch missbraucht worden als Marketingbegriff. Aber auf der anderen Seite auch politisch aufgeladen mit Grün. Und Grün ist ja, will mir ja was wegnehmen. So, da sind mit Sicherheit auch in der Kommunikation und im Doing viele Fehler passiert. Und deswegen jetzt der Versuch, es so anzugehen, wenn wir zum Beispiel sagen, wir möchten uns mit dem Thema Biodiversität im Investment beschäftigen, dann bedeutet das, dass wir in Unternehmen investieren, die eben nicht durch ihre umweltunverträglichen Produkte oder auch Ausscheidungen in der Produktion die Insekten bedrohen. Deswegen habe ich eben gerade mal den Wert der Insekten dargestellt. 577 Milliarden im Jahr. Also wir achten darauf, dass die Unternehmen sich umweltverträglich verhalten, damit genau diese Artenvielfalt, leider, es gibt glaube ich 8 Millionen Arten und 1 Million ist schon so gut wie weg. Da müssen wir was dagegen tun. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, Geld eine Richtung zu geben, indem wir die Unternehmen auswählen, die hier vieles richtig machen. Es gibt nicht die 100% Lösung, aber man muss mehr auf den Teil der Lösung achten, dass die Unternehmen mehr Teil der Lösung sind als Teil des Problems. Da gibt es viele andere Beispiele, aber da können wir gleich noch drüber sprechen.
Ja, das geht dann so ein bisschen mit eurem Firmennamen einher. Ich habe mal nachgeschaut und Arete kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Tugend bzw. Exzellenz. Würdest du sagen, das spiegelt sich ja auch in eurem Konzept oder der Firmenphilosophie wider?
Auf jeden Fall. Also das ist letztendlich die Tugend, eben darauf zu achten, dass man den Kapitalismus schon, also wir wollen alle unsere Anlegerinnen und Anleger, ob jetzt bei den Fonds oder in der Vermögensverwaltung, die wollen schon auch mit unserer Anlage Geld verdienen. Aber sie wollen auch Geld eine Richtung geben. Und das Tugendhafte ist halt, dass so genau hingeschaut wird. Und da du ja auch vergangenen Freitag mal eine Ethikkomiteesitzung begleitet hast und Anja war bei unserer Jubiläumsfeier in Zürich dabei, auch mal die Menschen zu sehen, die Wissenschaftler, beispielsweise unsere Medizinethikerin Tanja Krones, mit was für einer Begeisterung, aber auch hohen fachlichen Expertise dort eben geurteilt wird. Das würde ich mal als tugendhaft bezeichnen wollen, ja.
Ja, das kann ich bestätigen. Also ja genau, ich war Freitag bei einer Ethikkomiteesitzung dabei online und bin immer noch total geflasht. Also es ging um 4 verschiedene Unternehmen. Zweimal gab es quasi eine Revision. Also da wurde schon mal eine Bewertung vorgenommen und die wurde dann nur noch mal bestätigt oder verändert. Ich glaube alle 2-3 Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe. Und 2 Unternehmen, die neu bewertet wurden. Das war sehr spannend, wie wirklich differenziert da argumentiert und diskutiert wird. Ganz kein bisschen dogmatisch oder ideologisch. Die Experten kommen aus den verschiedensten Bereichen. Also wie du sagst, Frau Krone aus dem medizinischen Bereich. Ich hatte das Gefühl, es waren mindestens eine Person dabei, die so aus dem technologischen, also aus dem Ingenieursbereich kommt. Also das war sehr, sehr spannend zu sehen und mitzubekommen und teilzunehmen. Also wir wurden als Zuhörer, als Besucher explizit aufgefordert. Und ich hatte dann, es ging um Tesla. Ich hatte dann darauf hingewiesen, dass es vom Stern eine sehr intensive Dokumentation über das Werk in Grünheide gibt, wo das dann sich sofort notiert wurde und mit aufgenommen wurde und sich dafür bedankt wurde, quasi nochmal mehr Informationen reinzugeben. Das fand ich sehr, sehr wertschätzend. Ja, das war sehr schön.
Das Schöne ist, du hast es eben wunderbar dargestellt, es ist nicht starr. Das heißt, Unternehmen, die mal aufgenommen wurden, sind ja nicht für alle Ewigkeit dabei. Sie wird ja weiter beobachtet und es wird immer nach Quellen geschaut. Es kann auch dann mal außerhalb der Wiedervorlagefristen auch zum Ausschluss kommen oder zu einer kritischen Beobachtung, wenn eben über die Medien etwas aufgepoppt ist. Und das nicht starr sein bedeutet auch, dass man externe Besucherinnen auch dabei haben will, um eben auch von denen ein Feedback zu bekommen. Ich kann ja an der Stelle noch mal ganz kurz sagen, jede und jeder kann an den monatlichen Sitzungen, das passiert online, teilnehmen. Es läuft so ab, man bekommt dann einen Link im Vorfeld geschickt. Man bekommt auch die Ethikanalysen, die das Gremium Ethikkomitee dann zu bewerten hat, im Vorfeld als Teilnehmerin zugeschickt, kann sich ein eigenes Bild machen und dann dabei sein, wenn eben die verschiedenen Expertisen aufeinandertreffen und darüber diskutieren, ob das Unternehmen, was hier zum Vorschlag gekommen ist, nicht vertretbar ist. Vertretbar ist, also sprich ab vertretbar ist ein Unternehmen investierbar oder sogar sich im positiven oder hochwertigen Bereich bewegt. Aber da können wir ja auch gleich, wenn du magst, noch im Detail ein bisschen drauf eingehen.
Gerne. Hast du eine Idee, wie?
Ja, ich gebe einfach mal kurz noch, was ich gerade so angesprochen hatte. Es gibt fünf verschiedene ethische Perspektiven, die quasi für die Ethikanalysen zum Rate gezogen werden. Die Ethikanalyse ist die Dr. Marlene Waske, die habt ihr ja auch schon mal kennengelernt. Sie ist mit ihrem Team quasi die Instanz, die, wenn das Fondsmanagement eine Aktie, ein Unternehmen investieren will, erstmal nach dem Rechten schaut, inwieweit es geht. Also wenn die sofort ein Ausschlusskriterium berührt fühlen würden, was die Fondsmanager nicht gesehen haben, weil die Fondsmanager sind natürlich nicht für die ethische, ökologische und soziale Prüfung verantwortlich, obwohl sie natürlich grundsätzlich wissen, was Ausschlüsse sind, dann geht es gleich zurück und wird gar keine Analyse geschrieben. Wenn aber es dann losgeht, dass man sagt, okay, müssen wir uns näher anschauen, dann werden fünf verschiedene ethische Perspektiven abgefragt. Das ist einmal das Verantwortungsverständnis, dann natürlich das Angebot, um welche Produkte oder Dienstleistungen handelt es sich hier. Dann natürlich die Prozesse, Supply Chain, die Managementsysteme, die Lieferanten, der Schutz der natürlichen Ressourcen, Ökologie, was wir ja eben schon angesprochen hatten im Sinne von Artenvielfalt, Biodiversität und auch die Reputation. Und diese Analysen hier sind sehr ausführlich. Und dann gibt es eben ein Fazit, wo die Mitgliederinnen des Ethikkomitees dann beschließen, wie viele Punkte ein Unternehmen bekommt. Und bis 50 Punkte, das reicht nicht, ist es nicht vertretbar. Dann geht es wieder zurück und der Fondsmanager blickt sinnbildlich in die Röhre und kann es nicht investieren. Aber ab vertretbar, also ab 51 Punkten, ist es möglich. Und das ist auch ganz wichtig, falls jetzt Einwände kommen würden, ha, vertretbar ist nicht genug. Wir sind ja mitten in der Transformation. Und da habe ich auch gelernt von der eben schon von mir erwähnten Tanja Krones, unserer Medizinethikerin im Ethikkomitee, die mir sagte, Mensch Gunther, wenn wir nur die dunkelgrünen Nebenwerte identifizieren und für gut befinden, die sind eh schon gut. Wichtig ist aber im Sinne eines Impacts, die großen Big Caps in Bewegung zu bringen. Und da arbeiten wir in der Kommunikation beispielhaft auch mit solchen Mega-Riesenunternehmen wie Colgate-Palmolive, die global einen milliardenfachen Ausstoß von Zahnpastatuben haben. Ich glaube, in Deutschland benutzen wir im Monat 40 Millionen Zahnpastatuben, die dann weggeschmissen werden. So, und wenn ein Unternehmen wie Colgate-Palmolive dafür gesorgt hat, dass eine Zahnpastatube zu 30% recyclingfähig ist, das heißt, dieses Konstrukt aus Verbundplastik und von innen noch mit Aluminium beschichtet und noch hier mit einem Aufdruck und noch mit einer gefärbten Plastikmasse, das ist super. Das heißt aber nicht, dass dieses Unternehmen jetzt schon der abschließende ökologische Leuchtturm ist, aber im Sinne eines, wir schauen nach vorne und wir belohnen, wenn Unternehmen in dieser kapitalistischen Welt sich jetzt schon in Bewegung bringen, wird es belohnt und dann bekommt so ein Unternehmen eben, ich weiß jetzt nicht, ob es 54 oder 55 oder 58 Punkte sind, müsste ich nachschauen, aber ist dann vertretbar und in der Hoffnung, dass sie sich irgendwann im Sinne von der Transformation auch bald mal in den positiven Bereich wiederfinden. Das wissen wir aber heute noch nicht. Also von daher, das ist für uns wichtig, Blick nach vorne und vor allem in dieser Welt schon das auch belohnen, wenn Unternehmen es verstanden haben, dass es mit Mikroplastik und Plastik und Nanoplastik und was man ja auch viel aktuell in den Medien liest, so nicht weitergeht. Da kann ich aber auch gerne noch ein bisschen ins Detail gehen, wenn es nicht den Rahmen eures Podcasts sprengt.
Gerne.
Also Mikroplastik ist ja das, was man momentan so verschärft liest. Als ich die Marlene Waske kennengelernt habe, als ich von ÖkoWorld zu Arete gekommen bin, also die Ethikanalystin, dann hat sie mir eher im Nebensatz gesagt, wir essen, also nicht alle von uns, aber viele von uns essen in der Woche Plastik im Äquivalent einer Kreditkarte. Das kann doch gar nicht sein. Also, aber es ist tatsächlich belegt, dass dem so ist. Wir nehmen es über die Nahrung auf. Fast Fashion, deswegen, das sind ja auch so Thema, Fast Fashion machen wir natürlich nicht, weil halt Fast Fashion in der Waschmaschine. Dann kommt Mikroplastik, Nanoplastik in die Gewässer rein. Wir essen vielleicht Fisch oder Salat, weil über den Reifenabrieb der Autos natürlich auch dies in unsere Nahrungskette gelangt. Und das sind Themen, da hat man gemerkt, Menschen wollen das nicht. Sie wollen nicht eine Kreditkarte pro Woche essen. Und wenn man ihnen dann noch die Frage stellt, Plastikmüll in die Ozeane, in die Meere, was meinst du? LKW-Ladung Plastikmüll pro Stunde, alle 10 Minuten oder pro Minute? Dann lautet die Antwort leider, dass pro Minute eine LKW-Ladung Plastikmüll im Meer landet. Das ist das sichtbare Plastik, also die Plastikflaschen, die Verpackungen, die Zahnpastatuben und so weiter und so fort. Das sind die Müllstrudel. Gibt schöne Bilder im Internet, aber schön sind sie nicht. Das hat dann zur Folge, dass beispielsweise die Meeresvögel, die Albatros-Eltern, kleine Plastikteilchen von der Meeresoberfläche abfischen und ihre Jungen damit füttern. Die Jungen sterben dann, weil sie denken, der Magen ist voll, sie sind satt und es ist Plastik. Es ist natürlich nicht verdaulich, es ist keine Nahrung. Das sind Themen, das will keiner. Und wenn man dann auch noch irgendwo ein bisschen tiefer reingeht, wo sich mittlerweile Mikroplastik und Nanoplastik so findet, dann wird es einem so richtig schlecht, weil es beginnt tatsächlich in der Kette. Es findet sich, das hat mir der Gordon Isler, euer Geschäftsführer, gesagt, der hat es nämlich gelesen und hat dann dieses Wissen mit mir geteilt. Mikroplastik findet sich in Penissen wieder. Jetzt kommt die nächste Stufe, Mikroplastik in der Mutter und im Babykot wieder. Und Tendenz steigend, in den letzten 10 Jahren wird Mikroplastik vermehrt in den Gehirnen von Verstorbenen gefunden. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen, das will kein Mensch.
Ja, richtig. Toll, dass du das sagst, weil ich glaube, dieses bewusst machen, also das ist ja diese kognitive Dissonanz, von der wir immer sprechen. Ich weiß, dass da viele Dinge passieren, die nicht schön sind, aber eigentlich will ich es auch gar nicht so genau wissen, weil dann müsste ich mich ja vielleicht damit beschäftigen und dann müsste ich Dinge ändern. Also gucke ich lieber gar nicht so genau hin und weiß, ja, Mikroplastik ist ein Problem, aber was heißt denn das jetzt eigentlich für mich? Ja, das finde ich sehr eindrücklich. Also wie viel Mikroplastik wir allein über die Haut aufnehmen, unser größtes Organ, so über Duschgel, Shampoo, Sonnencreme, womit wir auch immer so eincremen.
Wir atmen das im wahrsten Sinne. Aber das Schöne ist, obwohl das natürlich ein blödes, böses, unangenehmes Thema ist, wir können was tun. Und ich habe jetzt tatsächlich auch mit vielen Leuten, mit denen ich auch geschäftlich zu tun habe, aber auch im privaten Umfeld, viele verzichten auf zu viel plastikverpackten Fisch, viele verzichten auf Getränke aus Plastikflaschen. Viele finden es gut, dass man eben, wenn man seine Rente oder seine Direktanlage in einen Investmentfonds tätigt, dass es Fonds gibt, die darauf achten, eben in solche Positivbeispiele zu investieren, die immer noch Plastikmüll produzieren, weil wir wollen ja, wenn wir ehrlich sind, alle nicht drauf verzichten. Und wir können auch auf Plastik in vielen Teilen überhaupt nicht verzichten. Stellt euch bitte ein Krankenhaus vor ohne Plastik. Sterile, verpackte Spritzen. Ich bin jetzt kein Arzt, aber ich glaube, jeder weiß, worauf ich gerade hinaus will. Medizintechnik. Das heißt also, wenn ein Plastik recyclingfähig wird, wir brauchen es ja. Es gibt nicht genug Ersatz. Also fühlen die Menschen sich wohl? Ich kann was tun. Das Problem ist dadurch nicht zu 100% gelöst, aber man fühlt sich doch gut, wenn man gewisse Dinge vermeiden kann, abwägen kann, maßvoller konsumieren kann. Es geht ja auch nicht darum, dass jetzt jeder irgendwo Todesängste bekommt. Wir haben dieses Plastikproblem ja nicht erst seit gestern. Nichtsdestotrotz wird es jetzt durch die Medien sichtbarer. Und wenn man sich überlegt, wie klein die Teilchen sind, wir sehen das ja gar nicht. Also das sichtbare Plastik, das empfinden wir als Müll, stört das Auge, stinkt, ist ätzend, ist widerlich. Aber das, was wir nicht sehen, ist ja noch viel unangenehmer. Und wie du sagst, wir nehmen es über die Haut auf. Aber das sind so die Themen, wo ich glaube, dass die Leute sich erst schlecht und unangenehm berührt fühlen durch dieses Wissen, aber dann auch positiv aufnehmen, okay, man kann aber aus dieser Misere ja auch schrittweise sich verbessern und eine Lösung beitragen zu diesem Megaproblem, was wir global haben.
Ja, da sind wir bei dem, dass Geld einen Impact hat. Ich glaube, das haben wir schon häufig im Podcast gesagt. Also natürlich steuern wir mit Geld Wertflüsse. Also wofür gebe ich mein Geld aus? Also im Konsum genauso wie investiere ich eigentlich? Also ich kann im Konsum vielleicht auf unnötiges Plastik oder auf Unternehmen verzichten, die dubiose Geschäftspraktiken haben. Ich versuche sofern möglich auf Nestle zu verzichten, ehrlich gesagt. Das ist manchmal wirklich gar nicht mehr so leicht zu verstehen, was da jetzt eigentlich alles noch mit drin hängt. Aber genauso habe ich ja über mein Investment die Möglichkeit. Also ich kaufe keine Nestle-Produkte, aber über meine ETFs hängt es dann vielleicht doch mit drin. Also das heißt, am Ende profitiert Nestle dann doch von dem, was ich investiere. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir, und da bin ich total bei dir, viel mehr ins Bewusstsein der Menschen holen müssen. Also dass es nicht ist, ja, die da oben und was die entscheiden. Ich habe gerade keine Zahlen, aber ein Großteil des Vermögens in Deutschland liegt in Privathaushalten. So, natürlich in großen Privathaushalten wie Kladden's und den Thiels, die da jetzt Erbschaftssteuer zahlen mussten, habe ich gelesen. Aber klar, haben halt auch die anderen 80 Millionen Menschen da draußen Guthaben auf ihren Konten oder haben Aktien im Depot. Und ich finde immer, dass man im Kleinen anfangen kann und dann am Ende ergibt sich daraus der Schmetterling, der die Welt verändert. Also ich hatte mal so eine Diskussion mit meiner Mutter über Plastiktüten. Ja, die eine Plastiktüte, die ich dann so nehme und so. Da sage ich, Mama, wenn aber jeder so denken würde, dann bleiben wir bei unendlich vielen Plastiktüten. So, wenn aber jeder anders denkt und seine Tüte selbst mitbringt, dann verzichten wir auf Milliarden von Plastiktüten im Jahr. Das heißt, es werden weniger Plastiktüten hergestellt. So, und am Ende wird das Problem kleiner. Also ich glaube immer, dass es wichtig ist zu entscheiden, was ist der Impact, den ich leisten kann. Und na klar kann ich nicht die Welt verändern, aber ich kann mich verändern, ich kann mein Umfeld vielleicht verändern, mitnehmen und ich habe immer mein Investment die Möglichkeit, vielleicht einen kleineren oder dann auch irgendwann einen größeren Hebel zu leisten.
Ja, und darum geht es ja auch, dass dem, was wir vorhin gesagt haben, dass viel auch verbrannt ist wegen Politik und wegen Drucksituationen, die durch ausgelöst werden, oder CO2-Steuer und Nachhaltigkeit und Klimaschutz kostet Geld. Und ich will ja doch nichts abgeben. Deswegen immer in dem Moment, wo man als Gemeinschaft das bewegen kann. Und auch natürlich, wir haben alle unseren ökologischen Fußabdruck und ich benutze auch Plastiktüten und ich benutze auch Plastikflaschen. Aber in dem Moment, wo ich die Schlagzahl verringere, tue ich doch zusammengenommen mit allen anderen Menschen, die auch etwas weniger tun, habe ich einen riesen Impact. Und genau darum geht's, weil wir sind gemeinsam stark. Und wenn wir alle ein bisschen Recycling im Kopf haben und vielleicht dann, wenn wir das Wissen überhaupt haben, die Produkte kaufen. Weil jetzt bin ich jetzt bei unserer Weltrekordfeier in Berlin letzte Woche von Frosch. Frosch ist eine GmbH. Man kann die Produkte kaufen. Das heißt, das ist jetzt nicht, dass man die an der Börse irgendwie für einen Fonds nutzen kann. Aber wir reden ja auch nicht nur über die Fondsindustrie, sondern das große Ganze. Und wenn ich jetzt meine Toilette mit Frosch putze und mich mit Frosch dusche und weiß, die Plastikflasche, die ich jetzt hier gerade nutze, kommt zu 100% aus dem gelben Sack, dann geht es mir gut. Aber jetzt kommt die Krux, die Produkte sind teurer, haha, weil nämlich es günstiger ist, Plastikmüll zu verbrennen, als zu recyceln. Aber man braucht dann kein Virgin-Plastik, wie das heißt, habe ich alles gelernt in Berlin. Kein jungfräuliches Plastik über Öl, sondern man nutzt eben das, was wir alle an Zahnpastatuben, Duschflaschen, hast du nicht gesehen, weggeschmissen haben. Das finde ich toll.
Ja, geht mir auch so.
Ein guter Anfang. Und mit so kleinen Hebeln, da sind wir wieder bei dem Thema wahre Preise, kann man manchmal eben auch schon was erreichen. Viele Leute haben einfach auch zu viel. Also wenn ich natürlich einen Klostein habe und dazu noch, wenn wir ja bei der Toilettputzen Beispiel bleiben wollen, und dazu habe ich noch zwei verschiedene Duftsteine und dann habe ich noch dies und jenes. Wie wäre es denn, wenn wir nur ein Mittel kaufen und dann eben etwas teurer, ne? Aber du hattest eben auch das Thema Bildung angesprochen und da muss ich als guter Podcast-Host sagen, dafür sind wir ja auch für euch da, Leute.
Es gibt ja einmal die Finanzbildung, da wird ja eh schon viel nachgerufen, zu Recht, dass in den Schulen Steuern, Finanzen, Recht einfach ein Thema sind. Spätestens in der Oberstufe, besser schon früher. Dass wir nicht irgendwo mit dem Abi entlassen werden ins Leben und nicht wissen, wie eine Aktie funktioniert und so weiter. Oder auch nicht wissen, wie man sich schützt, juristisch, wie man einen Mietvertrag liest. Das sind ja Themen, die sind ja alt, aber sie sind immer noch brandaktuell, weil das, was wir heute besprechen, soll ja auch für hoffentlich Zuhörerinnen und Zuhörer eures Podcasts so dieses, ach, das wusste ich gar nicht. Also ich bin ganz ehrlich, ich wusste, bevor ich Dr. Marlene Waske von Arete Ethik Invest kennengelernt habe, nicht, dass ich pro Woche vielleicht, also man muss ja immer sagen, viele von uns, weil es kommt immer darauf an, wo lebst du, wie viel nimmst du über die Haut auf, wie viel Plastik verpackte Ware konsumierst du. Deswegen muss man immer vorsichtig sein. Nicht jede oder jeder von uns hat diese Kreditkarte in der Woche, aber viele von uns. Ich hatte das Wissen nicht. Und ich hatte das Wissen auch nicht mit der Zahnpastatube. Und ich hatte das Wissen auch nicht, dass tatsächlich, weil passt ja gut zum Sommer jetzt, Nivea und Beiersdorf AG. Ne? Im Winter nehmen wir unseren Labello und im Sommer nutzen wir vielleicht Nivea Sonnencreme. Auch die hatte ich so für mich abgespeichert unter Big Cap. Ja, die haben aber auch über eine Umweltrichtlinie massiv an den Plastikverpackungen und deren Recyclingfähigkeit geschraubt. Und siehe da, auch Beiersdorf, ob die jetzt investiert sind oder nicht, darüber spreche ich heute nicht. Das weiß ich gar nicht. Da müsste ich unseren Fondsmanager fragen. Aber sie sind positiv bewertet. Und wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, kann ja gar nicht sein, dann fordere ich euch hiermit auf, schreibt mir eine Mail. Ich schicke euch das Ethikprofil, die Ethikanalyse. Und dann macht man sich mal ein Bild und denkt vielleicht, ah, so habe ich das gar nicht gesehen. Weil das ist auch so eine Mentalität. Ich glaube, in Deutschland sehr stark verbreitet, Dinge, die man gar nicht beurteilen kann, zu verdammen. So nach dem Motto Ethik vor Nachhaltigkeit, Colgate Palmolive, Beschiss, kann ja gar nicht sein. Nein, so ist es nicht. Musste ich auch lernen. Vor allem, man muss ja auch ein bisschen realistisch bleiben und nicht nur visionär. Das bedeutet, wie schnell denken wir denn, dass wir diese Welt, die wir so weit als Menschen getrieben haben, wieder in Ordnung bringen? Robert Habeck hat letzte Woche in Berlin tatsächlich Themen, die ich mit Marlene Waske auch in der Kommunikation nutze. Der war wohl mal Meeresumweltminister in Schleswig-Holstein. Und dann hat er die Geschichte erzählt, dass man damals schon die Verschmutzung unserer Meere daran gemessen hat, dass man in die Mägen von Meeresvögeln geguckt hat. Siehe da, ist also kein neues Thema. Also keine Angst haben, nicht immer davon ausgehen, das ist sowieso alles Beschiss. Es gibt nicht die hundertprozentige Nachhaltigkeit, es gibt nicht die hundertprozentige Ökologie, aber man kann sich auf den Weg machen. Und wenn man dann so, wie bei Arete Ethik Invest, über diese Skala und über diese fünf ethischen Perspektiven Unternehmen abfühlt und dann den Menschen diese Analysen auch zugänglich macht, dann trägt dies auch zu einer gewissen Bildung bei, dass man plötzlich mitsprechen kann und sagt, Mensch, so habe ich das gar nicht gesehen.
Und ich finde es schön, weil es ja zeigt, dass es eben nicht schwarz und weiß ist. Ich finde, wir tendieren in unserer polarisierenden Welt immer mehr dazu, entweder was zu bejubeln oder zu verdammen. Also wir denken nicht mehr in Graustufen und sagen dann, wie du sagst, Colgate Palmolive geht gar nicht. Ja, aber dass die in vielen Bereichen wirklich gut sind. Und das fand ich bei der Ethikkomiteesitzung so toll, dass es eben genau diese Graustufen da gibt, zu sagen, hey, in dem Bereich sind die toll. Ja, aber bei den Mitarbeitern sind sie nicht so toll. Dass sie in dem einen dann halt viele Punkte bekommen und in dem anderen eben halt keine. Und am Ende ist es ja genau das, was halt Unternehmen auszeichnet. Also es ist ja nicht eine Sache, die ein Unternehmen, manchmal schon, aber in den meisten Fällen ist es ja nicht eine Sache, die ein Unternehmen macht, die hopp oder top sind oder floppt, sondern es sind ja die kleinen Dinge. Ja, man hat vielleicht, man trägt ein Erbe mit. Ein Unternehmen, was besprochen wurde, das kannte ich gar nicht, heißt, glaube ich, Saint-Gobain, ein Riesenbaumittelkonzern, von dem ich noch nie gehört hatte. Und das war so wunderschön differenziert, weil die wohl in vielen Bereichen wirklich gut sind, aber irgendwie noch mit dieser ganzen Asbestkatastrophe von vor einigen Jahren kämpfen. Und wie geht man damit um oder wie gehen sie damit um und so. Und das fand ich so schön differenziert. Dann bekommen sie halt in dem einen Teil, was sie heute machen, wirklich viele Punkte. Und in dem Bereich Mitarbeiter wurden dann vielleicht nochmal was abgezogen. Und Innovation geht dann nochmal rauf. Und am Ende ergibt es einfach aufgrund dieser ganzen Kriterien eine Punktzahl. Und die sagt, hey, ist positiv oder ist noch vertretbar oder eben nicht.
Meine Frage. Die Unternehmen wissen ja vermutlich zunächst erstmal nicht, dass sie von euch gerade analysiert werden. Und was so ein Unternehmen voranbringen würde aus meiner Sicht, wäre ja zu wissen, wo sind wir denn besonders gut und wo sind wir denn vielleicht noch verbesserungswürdig. Ich nehme an, dass sie es grundsätzlich ein bisschen wissen, aber schickt ihr denen das unaufgefordert oder fordern die euch vielleicht sogar auf, diese Ethikanalysen mal zu schicken? Oder weil ich finde schon, ein Unternehmen, das ihr bewertet, ihr sagt ja dann selbst, wir nehmen auch Unternehmen mit, die noch auf dem Weg sind, ist ja auch okay, aber die sollten es doch irgendwie auch wissen. Es wäre doch umso besser, umso leichter wäre es doch für sie, noch besser zu werden. Aber klar, unaufgefordert ist auch schwierig.
Es ist ein total schöner Gedanke, den du bringst. Da muss ich sagen, ich hoffe ja, dass die Marlene Waske auch nochmal zu euch in den Podcast kommt. Die wird die Frage beantworten können. Ich kann nur so viel dazu sagen. Viele große Big Caps, wie zum Beispiel Colgate Palmolive, die merken doch nicht, dass Arete Ethik Invest mit 550 Millionen Assets under Management, also verwaltetes Vermögen, Volumen, Kundengelder, das ist ein bisschen schade. Dann gibt es aber natürlich auch kleinere, wo auch vielleicht ein persönlicher Kontakt zwischen Arete, Ethikkomitee, Analyst oder sogar Analystin oder auch Ethikkomitee-Mitglied zustande gekommen ist, weil es einen Kontakt gibt. Und die können das dann auch vielleicht intern verwenden. Aber auch da muss man realistisch bleiben. Es ist für viele Unternehmen, je nachdem wie groß oder wie klein du bist, kriegen die das gar nicht mit. Also bin ich ganz ehrlich, man kann natürlich in den Kontakt treten, aber ich würde vorschlagen, das besprecht ihr im nächsten Podcast nur mit der Marlene, weil die hat vielleicht da jetzt, ich könnte natürlich jetzt einen Telefonjogger anrufen, mache ich aber nicht, dass sie da nochmal mehr zu sagen kann. Aber ich war ja früher auch, wie ihr eben schon angesprochen habt, bei der Öko-World. Es kommt immer darauf an, gibt es eine Beziehung, gab es einen Austausch, wie engagiert ist beispielsweise die Nachhaltigkeitsabteilung des Unternehmens, mit dem man sich beschäftigt, in das man gerade prüft oder sogar schon investiert ist. Da ist unheimlich viel auch, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren kaputt gegangen, dass diese, ich schmücke mich damit, wieder dem gewichen ist. Es ist jetzt irgendwie gerade nicht mehr so schick mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und wir beschäftigen uns jetzt vielleicht lieber plötzlich mit einem Defense-Fonds und diskutieren darüber, inwieweit Rheinmetall einen nachhaltigen Beitrag leistet. Also da ist wieder viel Gewicht. Man darf auch nicht vergessen, diese Zeit in den 90er Jahren, die Dr. Elisabeth Höller hat ja vor 30 Jahren den Prime Values Fonds, den ersten Prime Values Fonds aufgelegt. Also wir sind von einer Frau gegründet. Sie hat dann ja im Jahr 2009 an die Privatbank Hauck und Aufhäuser das verkauft, die es dann wiederum in die Schweiz gegeben haben. Und meine Kolleginnen und Kollegen in Zürich haben ja vor bald 4 Jahren ein Management-Buyout gemacht und haben dann von Hauck und Aufhäuser die Prime Values Vermögensverwaltung, Arete Prime Values Vermögensverwaltung und die Arete Fonds abgekauft, übernommen. Deswegen sind wir ja jetzt eigenständig. Es gibt zwar die Thurgauer Kantonalbank als Aktionär, aber es ist jetzt quasi in den Händen der Mitarbeitenden. Das ist auch schön, weil da bleibt so dieser handverlesene Überzeugungstäterinnen-Charakter bestehen. Auch bei Alfred Plato, mit dem ich heute sehr gut befreundet bin. Früher war es mein Chef. Wir kennen uns viele Jahre. Das sind halt so Leuchttürme, das sind so Überzeugungstäter. Er ist schon wieder Sozialarbeiter, ist jetzt leider raus aus dem Business. Mir fehlt er ganz fürchterlich, weil der Mann hatte immer noch viel zu sagen. Diese Überzeugung politisch getrieben waren und aus dem Sozialarbeiterstudium plötzlich in die Richtung gegangen sind. Oder auch die Frau Dr. Höller, die als Frau, unsere Gründerin, einen Ethikfonds aufgelegt hat, aber dennoch auch gesagt hat, auf der knallhart kapitalistischen Seite, der muss auch Performance liefern. Dass solche Typen Menschen aus der Generation, das ist halt ganz anders. Weil das Thema Nachhaltigkeit ist halt zwischenzeitlich auch dann als Marketingtrend geritten worden und auch ein bisschen zu stark geritten worden im negativen Sinne, dass plötzlich, gehen wir mal gedanklich nach Mannheim auf den Fondskongress oder auch auf die DKM, auf die Versicherungsmesse in Dortmund. Alle hatten plötzlich aus der letzten Schublade rausgekramt, dass sie ja eigentlich Nachhaltigkeit schon immer von Anfang an in ihrer DNA verankert hatten. Das war sehr unglaubwürdig. Und das hat auch, diese Überhitzung hat auch ein bisschen dazu geführt, glaube ich, dass wir jetzt gerade diese Bodenbildung sehen, die aber auch sehr gesund sein kann.
Das hat doch Gordon mal gesagt, oder? Die es jetzt noch machen, die meinen es ernst. Und ich finde halt immer, also ja, jetzt ist die Zeit vielleicht gerade nicht für Nachhaltigkeit, denkt man, weil irgendwie Defense wichtiger ist oder vielleicht generell Europa zu stärken, wenn wir den Blick über den Teich werfen. Aber was ich meinen Kunden halt auch immer sage, wir kommen ja am Thema Nachhaltigkeit nicht vorbei. Also das mag jetzt gerade nicht opportun sein und das sieht man in Social Media, wenn alle sagen, ja, die Grünen, die Verbotspartei und jetzt Klimawandel und Fridays for Future hört mal auf rumzuheulen. So, aber wir sehen doch, dass das Klima nicht interessiert. Also das können wir uns schönreden und sagen, so, das ist nicht wichtig und wir haben gerade andere Sorgen, aber das ist dem Klima herzlich egal. Das heißt, wir werden um das ganze Thema Nachhaltigkeit, was wie du so sagst, schon negativ belegt ist, also erneuerbare Energien, Wasseraufbereitung, Recycling etc., werden wir gar nicht rumkommen, weil ansonsten wird es in, keine Ahnung, 100, 200, 2000 Jahren keine Welt mehr geben. Zumindest keine, in der noch Menschen geben.
Die Welt,
ja, ich weiß, du hast.
Genau, die Menschen wird es nicht geben. Die Welt wird es noch ganz lange geben. Die interessiert das gar nicht, was wir hier machen. Naja, die interessiert das schon, na klar.
Ist ja auch so ein Zeichen dieser Zeit, die Medien. Die Medien, wenn es viel Regen gibt, dann weint jedes Radio schon morgens um 6 beim Frühstück, dass es so viel regnet und dass es so schlechtes Wetter ist und dass alles so trüb ist und wie schlimm das Regenwetter ist. So. Jetzt, wenn dann in den Sommer reingeht und es wird heiß, dann wird nur gejammert und dann wird auch teilweise total populistischer Blödsinn verzapft, dass irgendwelche Zuhörerinnen und Zuhörer, und wie gehst du heute damit? Ich mache den Rollladen runter und ich koche mir eine kalte Suppe. Da denke ich manchmal, sind wir noch ganz dicht. Aber es wird komischerweise in solchen Diskussionen, wo es ja immer nur um die Befindlichkeit des Menschen geht, es regnet und es ist zu heiß. Aber über den Schlüssel, nämlich über den Klimawandel, so tief gehen wir ja nicht. Wir sagen lieber, ich stelle meine Füße in eine kalte Waschwanne. Ja, das ist, glaube ich, hat meine Oma schon gemacht. Da kann ich mich teilweise nur wundern, wie verblödet unsere Welt ist. Es wird nur an der Oberfläche gekratzt. Was kratzt mich als Menschen, wenn es zu warm ist oder wenn es zu viel regnet? Es ist lächerlich und damit müssen wir auch unbedingt aufhören.
Ja, das ist diese berühmte kognitive Dissonanz, ne? Ich will es nicht wahrhaben. Ich verdränge es lieber, dann passiert es schon nicht, dann hat es nichts mit mir zu tun. Es geht ja noch weiter, im Winter ist Schnee und dann kommen alle, ja, wo ist denn jetzt der Klimawandel? Guck mal hier, Schnee ist doch gar nicht zu warm. Klimaerwärmung sehe ich nicht, ja, wir haben Schnee. Das ist halt wirklich dumm. Es ist populistisch und dumm und es ist irgendwem nachgeplappert.
Ja, es ist auch schade, weil mal ganz ehrlich, ich bin Freund des Sommers. Ich liebe den Sommer. Ich habe als Kind schon den Sommer sehr geliebt. Und auch jetzt diese Dramen, 39 Grad, das ist nicht gut. Und es waren auch nicht dauernd über 30 früher. Aber trotzdem, wir müssen halt nicht nur jammern, weil wir Menschen das Gefühl haben, wir schwitzen, sondern wir müssen gucken, warum schwitzen wir denn? Die Warum-Frage stellen. Das ist wichtig. Und keiner will den Sommer abschaffen. Dafür ist er viel zu schön. Aber er ist halt zu heiß. Und wenn ich mir meinen Rasen angucke, ist immer das klassische Beispiel. Ich habe, glaube ich, letzte Woche nochmal gemäht. Jetzt ist er braun. Bums. Och. Ja, weil er kein Wasser hat. Und weil die Sonne drauf zimmert ohne Ende. Es ist alles nicht neu. Es ist alles nicht neu. Also von daher, positiv denken, sich einfach jetzt mal nicht immer dieses in die Kerbe schlagen, was alles so schlecht ist, sondern es gibt Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Aber wir müssen auch anerkennen, dass gewisse Dinge schon der Karren sehr tief im Dreck sitzt. Ja? Und wenn wir aber sagen, ja gut, ist ja eh alles zu spät, das bringt es aber auch nicht. Also schrittweise kleine Schritte tun in die richtige Richtung, seinen Beitrag leisten über den Konsum, über die Geldanlage, über die Versicherung, über den Fonds, aber auch durchaus über die Kloschüsselreinigungsmittel, über die wir gerade gesprochen haben, dass die eben die Verpackung aus dem gelben Sack kommt. Es geht ja nicht nur in diesem Podcast hier darum, dass wir irgendwelche Versicherungen oder Investmentfonds verkaufen wollen, sondern es geht darum, das grundsätzliche Thema zu besprechen und zu schauen, wie kann ich da Einfluss nehmen durch mein Handeln. Ob das jetzt die Kloschüsselreinigung von Frosch ist oder meine betriebliche Altersversorgung oder meine Direktanlage in einen Investmentfonds, mein Depot. Man kann etwas tun und das ist ja die schöne positive Botschaft.
Ja, damit würde ich gerne auch auf den Fonds kommen überleiten. Also zum einen, wie du sagst, man kann was Positives tun. Jetzt sind wir hier in einem Bereich, wo ich halt nur in börsennotierte Unternehmen investieren kann. Du hast Frosch angesprochen als GmbH. Oder das hatte mich letztens eine Kundin gefragt, es gibt so viele tolle Startups. Ja, da komme ich leider als kleiner Investor nicht ran. Ich habe auch eine Menge Unternehmen, die ich so verfolge, wo ich gerne investieren würde. Da würde ich gerne mehr Venture Capital machen können. Aber jetzt sind wir in einem Bereich, wo man als Privatanleger quasi über Fonds und damit über börsennotierte Unternehmen die Möglichkeit hat, ein Investment zu machen. Und magst du uns was über den Prime Values erzählen? Du hast gesagt, den gibt es jetzt seit 30 Jahren. Der ist aufgelegt worden von der Frau Dr. Höller.
Also die Geschichte ist die, dass der Prime Values Income, den sie tatsächlich 1995 aufgelegt hat, das ist so, der bis 30% in Aktien geht. Dann haben wir noch einen, das ist ein Mischfonds, dann haben wir noch einen Prime Values Growth. Das ist momentan so in meiner Wahrnehmung bei unseren Kundinnen und Kunden, aber auch bei den Wiederverkäuferinnen, das beliebteste Produkt, das ist der Prime Values Growth, der geht bis 80% in Aktien. Und wir sind einmal als Direktanlage zu kaufen, aber auch im Versicherungsmantel. Es gibt ja eine bekannte Marke, die Stuttgarter Grüne Rente beispielsweise. Da sind die Fonds wählbar. Dort stehen wir beispielsweise auf der Fondsauswahlliste. Ich muss aber auch für diejenigen sagen, die jetzt zuhören und sich jetzt auf OnVista oder sonst wo die Performance anschauen. Die Fonds sind letztendlich etwas durchwachsen gelaufen. Sie wurden sehr stark balanced gemanagt. Teilweise hat vielleicht auch der Mut oder die Risikobereitschaft zum Ausreizen der Aktienquote gefehlt. Das haben wir jetzt korrigiert und das sieht dieses Jahr, wird auch schon sichtbar. Also alle, die Lust haben, können sich das mal angucken. Wir haben jetzt bei dem Prime Values Income die 30% ausgereiht, der Fondsmanager, die Fondsmanager. Leider haben wir keine Fondsmanagerin in-house bei Arete, aber wir haben noch einen kleinen Aktienfonds, der wird tatsächlich von der Frau gemanagt, das ist der Prime Values Equity. Der ist aber wiederum leider für diese Industrie, in der wir uns bewegen, nicht so interessant, weil er nur 6 Millionen hat. Ne? Aber ich wollte damit nur zum Aus- und der performt auch gut. Das ist der globale Aktienfonds. Aber jetzt komme ich mal zurück zum Prime Values Growth. Da sind wir momentan 70%. Also das heißt, das Fondsmanagement ist dabei, auch im Bereich demografischer Wandel die richtigen Aktien zu finden, die auch wiederum zu uns passen. Weil durch das Jahr 2022 und den Krieg sind ja viele kleinere Unternehmen, börsennotiert, Nebenwerte, ziemlich unter die Räder gekommen. Und dann gab es auch sehr viel Parallelen in den Top 10, wie das heißt, der verschiedenen Investmentfonds. Jeder hat eine Microsoft drin gehabt, jeder hat eine Waste Management drin gehabt. Und es ist ja auch ein bisschen langweilig, wenn auf den Fondsnamen, unterschiedliche Fondsnamen, aber man guckt dann rein und alle machen dasselbe. Da ist er jetzt dran, unser Matthew Stone. Wir haben jetzt beispielsweise ein Unternehmen, das fand ich so lustig, weil ich habe einen Labrador, also meine Familie und ich, wir haben einen Labrador, einen Hund, sind also große Tierfreunde, wir haben auch Pferde. Und im Bereich demografischer Wandel, auch eine Geschichte, die erzählenswert ist, in Amerika, beispielsweise in den USA, leben in den Haushalten mittlerweile mehr Hunde und Katzen als Kinder. Das hat damit zu tun, dass auch die Demografie dazu führt, die Menschen werden älter und sie verfügen auch im Alter über eine gute Rente, wenn sie gut vorgesorgt haben. Und können es sich leisten, ein Haustier fast so zu behandeln wie Menschen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Das heißt, man will seiner Katze und seinem Hund nicht mehr das billigste, ungesundeste Hundefutter verabreichen, sondern es gibt gekühlte ökologische Tiernahrung. Fresh Pet. Kann man mal nachgucken, wenn es interessiert. Die Aktie heißt Fresh Pet. Und da spiegelt sich quasi die Liebe älterer Menschen, die älter werden und die dann ihren Hund als Familienmitglied oder ihre Katze als Familienmitglied sehen und entsprechend auch das Nachhaltigkeit, ökologisches, gutes Tierfutter an die füttern wollen. Finde ich total super, weil das ist menschlich. Es ist eine schöne Geschichte, die man erzählen kann. Und das sind halt so Geschichten, die uns umtreiben. Aktienquote rauf, mutiger werden. Der Management-Buyout ist ja auch erst im August 4 Jahre her. Und wir wollen jetzt einfach auch auf der Performance-Seite attraktiver werden. Das heißt nicht, dass wir jetzt völlig schlecht waren, aber es war eher so balanced. Man konnte nicht hoch hinausspringen, weil die Aktienquote dafür nicht so hoch gefahren wurde. Wir sind aber im Jahr 2022, als der Krieg die nachhaltige Kapitalanlage teilweise bis -30% in den Keller gejagt hat, sind wir nicht so tief gefallen. Also der Drawdown war nicht so hart.
Damit würde ich mal sagen, sind ja zumindest der Prime Values Growth und auch der Prime Values Income so zur Einordnung mit den Aktienquoten für Leute, die kein hohes Risikobedürfnis haben, also die ein bisschen auf das Thema Sicherheit setzen. Ich finde es immer spannend für Leute, die vielleicht noch 5-7 Jahre bis zur Rente haben, also einfach wirklich raus aus der Aktienquote rein in Mischfonds und das ist es dann ja, um noch ein bisschen Rendite mitzunehmen, also quasi um die Volatilität ein bisschen runterzuschrauben und das einfach sicherer anzulegen. Und dafür finde ich das also eine ganz tolle Alternative.
Und der Prime Values Equity, der wird von der Pamela Sell gemanagt, haben wir an sie vergeben. Sie ist eine tolle Managerin, der hat auch eine tolle Performance dieses Jahr. Wenn jetzt Menschen sich dafür interessieren, sich hier mal anzugucken, der ist auf keiner Auswahlliste bei einem Versicherungsunternehmen, weil er zu klein ist. Ne? Das ist ja auch für diejenigen, die sich jetzt in unserem Geschäft nicht so auskennen. Ein Fonds muss eine gewisse Größe haben, dass eine Versicherung ihn auf die Fondsauswahlliste nimmt, damit man dann seine Fondsrente über die Allianz oder über die Stuttgarter oder über die Bayerische oder über welche Gesellschaft auch immer, dann braucht der Fonds eine gewisse Größe. Das hat der Equity nicht. Wer sich trotzdem dafür interessiert, der kann sich das ja mal angucken, ob das vielleicht interessant ist oder auch nicht. Also nur ein Tipp, wir sind nicht nur von einer Frau gegründet, von der Dr. Elisabeth Höller. Wir haben nicht nur eine wunderbare Dr. Marlene Waske in der Ethikanalyse und eine tolle Tanja Kronis und Alexandra Kroll im Ethikkomitee. Wir haben auch eine Fondsmanagerin.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, als ich bei euch war. Ich bin ja als branchenfremde Person in die Versicherung und Finanzbranche gerutscht und mir ist überall aufgefallen, dass ich es nur mit Männern zu tun hatten. Die Frauen waren immer Marketing und haben Fotos gemacht und Instagram-Stories und die kamen da mal kurz rein, haben geputzt und es ist schrecklich, aber es ist so und haben Kaffee vorbereitet und sowas. Bei euch war das so herrlich durchwachsen, da waren so kluge Frauen und so selbstbewusste Frauen, da waren keine Anzüge, die Menschen waren so wie so come as you are, also komm einfach wie du möchtest und es war so angenehm. Du hattest es eben erwähnt, ich war zu der Fonds wurde 30 Feier, kann man sagen, wenn ich das richtig so formuliere und das ist mir wirklich auch positiv aufgefallen und du hast es ja gerade auch aufgezählt, da dachte ich bring das mal ein.
Ja, also die Marlene Waske, unsere Ethikanalystin, Senior Ethikanalystin, die ist auch im Vorstand vom FNG. Das ist ja auch bekannt, das FNG, die Fonds quasi beurteilt, wie grün sie wirklich sind. Prime Values Fonds haben 3 Sterne, also sind bestens bewertet, was die grüne Seite anbetrifft. Das ist uns auch wichtig, dass wir in solchen Netzwerkkreisen, gerade jetzt, wo das Thema, der Roland Kölsch vom FNG hat es so wunderbar auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, es ist so ein bisschen wie der Kater nach der Party. Ne? Das Thema wurde zu heiß gekocht, jeder, damals Fridays for Future, die Greta. Es war so eine Aufbruchsstimmung. Alle der beiden ist dem Klimaschutz, der ehemalige US-Präsident ist dem Klimaschutzabkommen wieder beigetreten. Es hat alles gepasst. So. Und in dem Zuge haben dann viele Menschen, insbesondere erst, also relativ spät, im Jahr 2021 sich ihren Klimafonds oder Nachhaltigkeitsfonds oder was auch immer, was mit Nachhaltigkeit gelabelt war, gekauft. Wir wissen, dass dann der Angriffskrieg begann im Jahr 2022. Das heißt, die Leute, die spät überzeugt eingestiegen sind, sind dann sehr schnell abgeschmiert. Ja, so. Und das muss man aushalten. Das ist mir selber passiert. Ja, ich habe selber im Jahr 2021, habe den Krieg nicht kommen sehen. Ich war mittendrin damals noch bei der ÖkoWorld und das Thema lief gut. Und ich habe auch nochmal dann aus meiner Privatschatulle nachgekauft. Da habe ich auch heute noch was von. Aber ich bin ja noch jung. Also von daher, auch da, wenn Kurse im Keller sind, man muss die Verluste nicht realisieren. Aber man sollte natürlich auch, und das muss ich niemandem sagen, der irgendwie eine gewisse Finanzbildung hat, man sollte nur das investieren, was man nicht braucht. Weil Investmentfonds bürgen halt das Risiko, dass eine Aktie, wie wir gerade gelernt haben, rauf und runter geht. Oder dass ein Krieg oder irgendein externer Schock passiert. Und dann ist man eben mit der grünen Anlage besonders hart abgestraft worden. Warum? Jetzt kommt wieder keine Werbepause, sonst kommt, jetzt kommt die harte Realität. Weil nämlich Nachhaltigkeitsfonds, die es ernst meinen, in den ganzen Junk nicht investieren konnten. Was gut lief, Öl, Atomkraft, irgendwelche Junk, irgendein Mist, der ist auf der roten Liste, der ist ausgeschlossen. Wir machen kein Pepsi-Cola, passt gut zum Thema Mikroplastik. Wir machen kein Nestlé. Also alles, was irgendwie dann schmutzig, aber gut lief von der ökonomischen Seite, ist in glaubwürdigen Nachhaltigkeitsfonds ausgeschlossen. Und daher rührt es her, dass die dann so hart abgestraft worden sind. Auch da sollte man sich gut überlegen, will ich das? Kann ich das aushalten? Habe ich das verstanden? Und ich denke, dass die Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben, genau dazu führt, was der Gordon gesagt hat, dass jetzt die bleiben und kommen, die es verstanden haben. Und Hand aufs Herz, auch da wollen wir immer ehrlich sein, ein Depot, eine Altersvorsorge, ein Investment ist ja nie nur eine Gattung, ist ja nicht immer nur ein Haus. Das heißt, man mischt ja verschiedene Dinge zusammen. Also deswegen auch hier, das Thema Nachhaltigkeit sollte unbedingt dazugehören. Damit habe ich aber nicht gesagt, dass ein Kunde ausschließlich in seinem Depot nur Nachhaltigkeit haben muss. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und wenn Leute meinen, sie wollen einen Defense-Fonds haben, dann sollen sie das machen. Dieses Dogmatische dürfen wir auch auf gar keinen Fall den Leuten aufdrücken, weil der Schuss geht nach hinten los, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Leute machen lassen. Wenn es Menschen gibt, die für sich Rüstung als nachhaltig empfinden, dann werden wir es ihnen nicht aberziehen. Es wäre auch falsch. Es steht uns auch gar nicht zu. Wir können nur anbieten, wir schließen es aus. Bei uns ist es nicht dabei. Ohne den Leuten aber ein schlechtes Gewissen zu machen, du bist böse, wenn du es kaufst. Das dürfen wir nicht. Weil damit drängen wir vielleicht eine gewisse positive Grundhaltung von vornherein ins Abseits. Und das halte ich nicht für sinnvoll.
Da sind wir wieder bei genau dem Schwarz-Weiß und den Graustufen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ja, also ich finde auch, es gibt kein richtig und falsch. Es gibt nicht, du agierst nachhaltig oder ethisch und du nicht. Gerade Ethik ist ja was sehr Subjektives. Das kann man ja durchaus sehr subjektiv diskutieren. Und es kommt ja auch immer auf das eigene an. Also ich finde auch, das wäre fahrlässig, wenn wir dogmatisch jeden Kunden, den wir haben, in was Nachhaltiges quatschen würden, im wahrsten Sinne des Wortes. So, für mich hat das ganz viel damit zu tun, wie wichtig ist das den Kunden? Also ist es ihnen wichtig? Ja, dann klar, dann schauen wir, dass möglichst alles nachhaltig ist. Ich habe aber auch einen Kunden, der sagt so, nee, also gar nicht. Ich will nichts Nachhaltiges. So, ist für mich der größte Humbug. Okay, im Gespräch stellt sich dann raus, nee, ihm ist Nachhaltigkeit schon auch wichtig, aber da sind wir wieder bei dem, wie ist das Wort verbrannt? So, und dann schauen wir, was passt da, ja. Und da sind es dann halt verschiedene.
Diese Fähigkeit auch abzuwägen. Nehmen wir zum Beispiel jetzt Finnland, ne? Wir haben normalerweise festgelegt, Rüstungsausgaben dürfen nicht über 2% Bruttoinlandsprodukt. Finnland, wir wissen, wo Finnland liegt. Und wir wissen, dass die jetzt einen Pain haben. Ich weiß, dass das im Ethikkomitee diskutiert wird. Ich weiß aber nicht, wie die Diskussion ausgeht. Es ist auch ein Unterschied, ob ich als Privatperson befähigt werde, dass plötzlich ein Arete Prime Values Fonds Rheinmetall als Aktie zulässt. Es sind für mich völlig verschiedene Paar Schuhe. Wir reden einmal über Staaten, dass sie sich verteidigen müssen, können müssen. Und dann reden wir über eine Aktie, die in einem Fonds stattfindet. Auch da, dieser Horizont muss dringend verbreitert werden. Oder was auch ganz wichtig ist, ich glaube, ich habe es, als ich bei euch zu Besuch war, bei Verwendo schon mal auch gesagt, es gibt Ausschlusskriterien. Das heißt, Atomkraft und Waffen und Chlorchemie, null Toleranz, schließen wir aus. Gibt es keine Toleranzen. Es gibt aber teilweise in Branchen schon auch eine Umsatztoleranz von bis zu 10%, ein erkennbares Problembewusstsein und auch eine Proaktivität zu sehen ist, dass das nicht das Kerngeschäftsmodell ist. Ich versuche jetzt einfach ein ganz einfaches Beispiel zu nennen. Stellen wir uns mal das super grüne, tolle, vegane Küche-Hotel vor, wo alles prima ist und die Bettfedern sind nachhaltig und die Treppen sind nachhaltig und es sind alles perfekt. Perfekt. Nahrungsangebot, Öko, regionale Produkte, toll. Säfte, Bier, regional, alles prima. Trotzdem gibt es da einen Zigarettenautomat, es gibt vielleicht einen Humidor, es gibt Wein, es gibt auch die Möglichkeit, unten Billard oder Glücksspiel zu machen, Karten zu spielen und es gibt Pay-TV auf dem Zimmer, also Pornografie. Das ist aber trotzdem ein Hotel. Dieses Hotel, wenn diese eben von mir aufgezählten Nebenschauplätze nicht höher als 10% sind, ist das in Ordnung. Weil es gibt nicht das 100%. Gibt es nicht. Man muss halt sehr genau hingucken, auch welche Produkte sind Dual Use. Also dieses klassische Beispiel, das Klopapier, was beim Militär, im Atomkraftwerk und im Kindergarten eingesetzt wird, ein Hersteller. Es ist nicht exklusiv für den Kindergarten, aber auch nicht exklusiv fürs Atomkraftwerk oder fürs Militär hergestellt worden. Es gibt aber andere Produkte, die sind exklusiv für das Militär hergestellt. Oder der Umsatzanteil überwiegt für Lieferung ins Militär. Und da muss man genau hingucken, ist das noch Dual Use oder ist das ein exklusiver Lieferant für die Rüstungsindustrie. Da kümmern wir uns drum. Ist nicht schwarz und weiß, Helene, du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht. Es ist nicht. Und deswegen, das ist auch Aufwand, dass man weiß, in den Fonds, in den ich investiere, da kümmert sich jemand und das ist keine KI, das sind Menschen. Die haben gewisse fachliche Qualifikationen erworben und die setzen sie dort ein. Und auch ein ganz wichtiger Aspekt, du hattest mich im Vorgespräch, glaube ich, schon mal danach gefragt, wenn diese Menschen in diesem Ethikkomitee, es sind Professor Dr. Wilhelm Guckenberger, es sind soziale Ethiker und er ist auch Dozent am Institut für Systematische Theologie in Innsbruck. Dann haben wir die Dr. Alexandra Kroll aus Zürich. Sie ist Spezialistin unter anderem im Bereich Umwelttoxikologie. Dann haben wir die Tanja Grones, die eben erwähnte Medizinerin, Medizinethikerin. Dann haben wir den Professor Dr. Wolfgang Pallava, auch Sozialethik, christliche Gesellschaftslehre, Theologische Fakultät, Universität Innsbruck. Dann haben wir den Professor Magister Dr. Helmut Pernsteiner, der ist Vorstand des Instituts für betriebliche Finanzwirtschaft an der Universität Linz. Dann haben wir den Christoph Stückelberger, Professor Dr. Stückelberger aus Genf, Theologische Fakultät, Universität Basel. Und wir haben die Professor Dr. Sophia Hausner. Sie ist Professorin am Laboratory of Renewable Energy Science and Engineering an der Technischen Hochschule in Lausanne. So, wir haben also die Expertise da sitzen. Und jetzt kommt's, wenn einer Nein sagt zu einem Titel, dann ist er raus. Es gibt also nicht das Mehrheitsprinzip. Wenn Sie sich nicht gegenseitig durch Ihre Fachlichkeiten und Ihre tiefen Diskussionen überzeugt kriegen, wenn einer Nein sagt, ist das Unternehmen nicht investierbar. Finde ich auch super, weil ich kenne es auch anders, dass das Mehrheitsprinzip so 5-3, ne, und dann geht's doch. Also das finde ich auch prima, weil da hat man so eine wunderbare Einigkeit. Entweder entsteht die in einer tiefen Diskussion oder aber es bleibt dabei, die eine Person lässt sich nicht überzeugen und dann gehen die anderen mit und sagen, okay.
Ja, und das glaube ich. Und das ist genau das, was ich so schön fand. Also eben diese Diskussion, weißt du, es geht nicht um eine Abstimmung. Es ist nicht jeder dafür und dagegen hebe jetzt die Hand und wieder schwarz-weiß, sondern es ist eben genau diese Diskussion. Bei Tesla war die Diskussion, ist es ein Ausschluss? Müssen wir es ausschließen? Grund dessen, was da so gerade passiert, wie sich halt der CEO so verhält oder nicht. Und es war halt eine Diskussion und die einen waren dafür und die anderen dagegen. Also es war sehr zugewandt. Also all das, was ich mir so von Gesprächen wünschen würde, dass man sich gegenseitig zuhört, dass man drüber nachdenkt, was hat der andere jetzt gesagt? Und ja, das stimmt, so habe ich das noch nicht betrachtet. Und da könnte man so vielleicht, und das war so eine tolle Gesprächsatmosphäre unter den Experten, das würde ich mir viel mehr fürs Miteinander da draußen auch wünschen. Also in Social Media sowieso, aber da wissen wir, das ist irgendwie schwierig, aber auch in Familiengesprächen mit Onkel Herbert, der, keine Ahnung, komische politische Ansichten hat oder so. Also dass wir einfach wieder als Gesellschaft mehr dahin kommen, dass wir in der Lage sind, miteinander zu reden, wohlwollend miteinander zu reden, zu diskutieren und am Ende uns vielleicht auch einig sind, dass der eine sagt, na, ich vom Gefühl würde ich es eher ausschließen, aber ihr sagt nicht, dann schließen wir es nicht aus. So, da kann ich auch mitgehen. Also, dass man zu einer Einigung kommt, die nicht heißen muss, dass jetzt alle dafür sind, das so zu tun, aber dass man quasi Kompromisse findet.
Man muss halt auch genau hingucken. Also ich bin ja letzten Freitag aus der Ethikkomiteesitzung früher raus, weil ich dann noch ein Interview mit unserem Fondsmanager begleiten musste, ein Pressegespräch. Da wurde mir aber zugetragen, Nokia wurde ja auch diskutiert.
Da war ich nicht mehr dabei.
Okay, aber kann ich kurz zum Besten geben? Der Matthew Stone, unser Fondsmanager, hat es auch auf LinkedIn nochmal gebracht. Also letztendlich ist vielen ja noch irgendwo Nokia als das Unternehmen in Erinnerung, das die Mobilfunkbranche hervorgebracht hat. Aber mittlerweile haben sie über einen Zukauf, Phoenix Group, sind sie jetzt mit Robotern auf dem Schlachtfeld unterwegs, also Kriegsgerät. Und deswegen ist ein Unternehmen wie Nokia, wenn es solch einen Zukauf getätigt hat, wo es um Schlachtfeld, Drohnen, Roboter, Kriegsgerät mit KI gespickt geht, obwohl es nur eine Tochter ist. Also es wird auch sehr wohl nach bösen Töchtern und bösen Müttern geguckt. So ist das nicht. Und das ist wichtig, weil ansonsten kannst du ja quasi dein Parade-Vorzeigeunternehmen haben und hast deinen Dreck halt in irgendwelchen Töchtern vergraben oder Söhnen, um jetzt klar, hier nicht irgendwie...
Wie es die Allianz gemacht hat. Die Allianz, die gesagt haben, sie sind sehr nachhaltig und das dreckige Investment haben sie halt einer Tochter überlassen, die dann halt in Öl und Atom und Waffen investiert hat.
Ja, deswegen, also auch da, vieles bekommen wir Menschen, wenn wir interessierte Konsumenten der Medien sind, wobei, Vorsicht, natürlich immer gucken, sind es die richtigen Medien. Man kriegt ja viel mit. Und wenn man dann sich mit solchen Investment-Ethikern, also ich wusste doch vor 20 Jahren gar nicht, was ein Investment-Ethiker ist, dass es überhaupt sowas gibt. Ja, das habe ich erst durch meine Tätigkeit Ökobold und Arete überhaupt auch in mein Bewusstsein aufgenommen. Ich bin zwar als Kind schon, komme aus einem gebildeten, auch politisch interessierten Haushalt, wo entsprechend auch viel geredet wurde und wo auch die, Gott sei Dank, Zugang zur Bildung möglich war und es war auch sehr umweltbewusst, wie wir aufgewachsen sind und. Aber das zu übertragen auf die Finanzbranche, dazu war ich auch lange, viele Jahre überhaupt gar nicht fähig. Ja? Geld eine Richtung geben oder ich kaufe nur Plastik, Fast Fashion oder Plastikverpackung und schmeiße es weg. Das wird nicht alles verbrannt. Vieles fliegt ins Meer und dann haben wir das eben geschilderte Drama mit Meeresvögeln oder mit Mikro-Nanoplastik und. Und ist einfach wichtig, hey, nimm am Leben teil, mach dir deine Gedanken, wie will ich leben, losgelöst von irgendeinem blöden Depot oder einer Versicherung, wie will ich leben? Und wie gefällt es mir, wenn überall alles verdreckt und versaut ist, wenn ich nur Hiobsbotschaften lese, dass in meinem Penis, in meiner Muttermilch oder in meinem Gehirn, wenn ich verstorben bin, zu viel Mikroplastik rumschwirrt, dann tu was. Ja? Und da du es nicht perfekt machen kannst, das ist auch klar, fang an bei der Auswahl deiner Produkte, deiner Zahnpasta, deiner Getränkeflasche, deiner Getränkemarke, deiner Joghurtmarke, Nestlé, sollte man aus meiner Sicht nicht unbedingt in seiner Präferenz, bei uns ist das ausgeschlossen, ganz klar. Ja. So, aber auch ganz wichtig, nicht dogmatisch. Wenn man ganz gern mal eine Cola trinkt, eiskalt, weil sie gut schmeckt, tue ich auch, da wird keiner für erschossen. Man sollte aber vielleicht nicht sich ausschließlich als Getränk Coca-Cola im Kühlschrank stellen. Also immer dieses... Du bist nicht böse, wenn du Cola trinkst. Nein. Aber überleg dir, ob du in die Coca-Cola-Aktie rein willst oder Pepsi-Cola, wenn dich das doch alles stört, was man da so liest. Entscheide aber selber. Lass dich nicht dogmatisch von jemandem belehren, sondern glaube daran, was du tun willst, und dann wirst du richtig lieben. Das ist meine Botschaft.
Ich würde noch fragen, was dich ganz persönlich antreibt. Also jetzt bist du ganz viele Jahre in der Branche, von Werbung bei ÖkoWorld bis hin jetzt zu Arete. Was motiviert dich jeden Tag aufs Neue, dich mit so viel Leidenschaft für die ethischen Investments einzusetzen?
Mich motiviert tatsächlich auch das, was in den letzten 3 Jahren dann durch den Krieg eingeleitet, durch das veränderte Mindset, dass Menschen plötzlich Verteidigung, Stichwort Rüstung, nachhaltig empfinden, oder auch, dass aufgrund der harten Ausschlusskriterien das nachhaltige Investment nicht profitabel war und abgestürzt ist. Ich habe bei ÖkoWorld ja die Banken betreut, die Sparkassen. Da ist momentan mit so einer Produktgattung wenig zu reißen. Was mich motiviert, ich habe meine alten Kontakte, mein Netzwerk ist ja da. Auch wenn man aktuell mit vielen dieser Institute keine Arete-Fonds verkaufen kann, die Menschen, die dort aber letztendlich diese Produkte verkaufen, die wissen genau wie wir drei hier in diesem Podcast, viele von denen, nicht alle, wissen, dass das Thema wichtig ist und freuen sich drauf, wenn die Politik und die Medien dieses angekratzte Thema Nachhaltigkeit wieder nach oben schreiben, weil so funktioniert der Mensch. Kontinuierlich in der Zeitung stehen wird wieder, wie toll nachhaltige Geldanlagen sind und die Politik die richtigen Signale sendet und das Thema plötzlich wieder schick im Sinne von erträglich, kaufbar ist. Und ich bin motiviert, dabei zu sein, diesen Prozess jetzt zu begleiten. Sprich, ich lasse mich nicht abschrecken, dadurch, dass ich momentan bei vielen abpralle, dass sie mir sagen, Gunther, du bist ein cooler Typ, du hast ein cooles Produkt, aber meine Kunden wollen es gerade nicht. Dann sage ich, okay, wir bleiben in Kontakt. Du wirst weiterhin versorgt mit ordentlich Mikroplastik, Informationen, Kommunikation. Wir reden zum Thema Biodiversität. Und da sehe ich halt auch, es gibt schon wieder erste Veranstaltungen. Ich mache mit der Stuttgarter Versicherung zum Beispiel für die grüne Rente etwas. Da gibt es eine Nachfrage. Es gibt auch im Bereich der betrieblichen Altersversorgung eine Nachfrage. Wenn ich die Betriebsrenten meiner Mitarbeiterinnen ökologisieren kann, warum soll ich das nicht tun? Ist eine super Botschaft. Und ich will weiter meine Geschichten erzählen. Ich will weiter dabei sein, Menschen von diesem Thema zu überzeugen und auch zurückzuholen und zum Nachdenken anzuregen. Wir haben viel heute in diesem Podcast, glaube ich, Beispiele gehabt. Wer will, dass der Albatros sein Junges füttert und Plastik, der Magen ist verschlossen und der Vogel stirbt? Wer will Mikroplastik im Gehirn bei Verstorbenen? Wer will es im Penis? Wer will es in der Muttermilch? Das will doch kein Mensch. Wer will, dass wir immer mehr Bestäuber ausrotten, die dann dafür sorgen, dass unsere Supermarktregale leer bleiben? Wer will das denn? Und vor allem in China werden viele Apfelbäume mittlerweile von Hand, von Menschenhand bestäubt, weil es keine Insekten mehr gibt. So, liebe Leute, Ökonomie, ihr werdet euch wundern, was euch die Tomate, der Apfel und sonstige Dinge des täglichen Lebens irgendwann kosten werden, wenn A, ziemlich viel Wasser draufgekippt werden muss, weil es nicht mehr regnet, weil die Bestäuber kaputt gegangen sind und sie nicht mehr bestäuben. Das wird sich alles letztendlich auswirken auf unser Leben. Ich habe noch ein ziemlich cooles Beispiel. Bin neulich im ICE gefahren, saß im Bistro und es saß ein Imker am Nachbartisch. Und der hat dann seiner Begleitung eine Geschichte erzählt von der asiatischen Hornisse, die invasiv jetzt hier, weil es zu warm ist, Klimawandel, bei uns ansässig geworden ist. Witzigerweise, ich komme ja aus Königswinter und hier in Bonn, in NRW, Nordrhein-Westfalen, gibt es viele asiatischen Hornissen. Das ist für uns Menschen jetzt, wenn die uns stechen, ist es nicht schlimmer, als wenn es die europäische Hornisse tut. Aber diese asiatische Hornisse jetzt, Klimawandel, Anpassung an den Klimawandel, es ist zu warm, die Viecher können hier leben, Miets, Bedrohung der Artenvielfalt. Die asiatische Hornisse beißt nämlich unseren Honigbienen den Kopf ab. So haben wir eine Kette, das ist Evolution, die gehören hier eigentlich nicht hin, die finden Nahrung in Form unserer Honigbiene, kann man der asiatischen Hornisse gar nicht zum Vorwurf machen, und greift damit in unseren Artenvielfaltschwund ein. Und liebe Leute, das steht in der Zeitung, ich habe dann parallel im ICE das gleich gegoogelt, was der Imker am Nachbartisch erzählt hat. Es stimmt. Und es ist nicht gut. Es gibt ja noch andere Beispiele, dass irgendwelche asiatischen Mücken bei uns oder südafrikanische Tigermücke, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, so heißen die, glaube ich, die haben ihre Eier in unseren Flussläufen, weil es zu warm ist. Und davon profitieren dann wiederum Impfstoffhersteller. Das ist dann für unsere Branche sogar wenn die gut sind, wenn die sauber sind, wenn die unseren ethischen Perspektiven bestehen, dann ist das eine Chance, weil dann muss ein Impfstoffhersteller für betroffene Menschen, die allergisch auf so eine Tigermücke reagieren würden, einen Impfstoff herstellen. Und dann können wir wiederum unsere Branche da rein investieren. Aber ob das alles so gut ist, das überlasse ich eben selber. Ich wollte damit nur plakative Beispiele geben, wie sich Dinge verändern. Und deswegen können wir heute ein ökologisches Investment nicht mehr so beurteilen, wie es in den 90er Jahren beurteilt wurde. Weil da war es sehr ideologisch getrieben. Teilweise war die China-Frage nicht zu stellen. Es gab zumindest Bewusstsein nicht für so viel Mikroplastik. Und dass die Plastikindustrie seit den 90er Jahren nochmal richtig explodiert ist, ist, glaube ich, auch jedem klar, weil jeder Dreck halt Plastik verschweißt und verpackt ist, den wir aufreißen und wegschmeißen, eine Lolli kaufen fürs Kind, schlecht für die Zähne, würde ich eh nicht machen. Alles Plastik verpackt. Teilweise denke ich mir irgendwo, warum? Aber klar, Hygiene. Ich hatte ja eben auch das Krankenhaus, ne? Plastik ist schon, hat schon seine Notwendigkeit. Die Frage ist halt nur, in welchem Einsatzbereich und kann man es recyceln? Und ich möchte weiter in Podcasts wie heute die Botschaften entsenden, weil eigentlich sind das ja auch ganz gute Geschichten. Da kann man sich auch privat noch mit seinen Kindern austauschen. Meine Frau ist Grundschullehrerin. Wenn ich die voll quatsche, abends beim Bierchen zu den Themen, die mich beruflich so umtreiben, dann erzählt dies ihren Schulkindern. Und ich sage, die finden das total interessant.
Ja, die brauchen ja dieses Wissen auch, ne? Da sind wir, da schließt sich dann der Kreis wieder, ne? Dass wir darüber aufklären und bilden wollen, weswegen wir auch wir heute zusammensitzen.
Genau. Und das ist gut, dass wir zusammensitzen und hoffentlich auch viele Zuhörerinnen so teilweise sagen, ja, das bleibt jetzt bei mir hängen. Ich habe mir das mit der asiatischen Hornisse gemerkt oder auch mit dem Mikroplastik in der Muttermilch. Es sind oft so einzelne Sachen, die bleiben hängen und die regen dein Bewusstsein an und dann handelst du instinktiv plötzlich anders und nimmst dann eine Haltung ein, mehr Teil der Lösung zu sein als Teil des Problems. Aber du darfst trotzdem deine Cola noch trinken. Du darfst auch mit dem Auto fahren und du darfst sogar mal in Urlaub fliegen. Ja, auch dieses nicht dogmatisch sein, das bringt nichts. Aber bitte fliege nicht jedes Wochenende für 30 Euro nach Malle. Das ist nicht gut.
Das ist der Gedanke der Verstärkung, den wir haben. Vielen Dank, lieber Gunther.
Das war ein tolles Gespräch mit ganz viel Mehrwert. Ich habe hier auch fleißig mitgeschrieben, gar nicht so viel gesprochen, mehr geschrieben. Die ganzen Beispiele sind großartig, die du mitgebracht hast. Danke.
Ich danke euch, dass ich die Möglichkeit hatte, einfach mal als Gast zu sprechen. Und merkt euch das, Dr. Marlene Waske, Geheimtipp, die begeistert vielleicht noch mehr als ich.
Ja, sie ist eine großartige Person gewesen, ja. Ich durfte sie kurz kennenlernen, gar nicht lang, aber es waren so viele Menschen, die ich kennenlernen durfte, das wäre auch gar nicht lang gegangen. Aber ich würde mich sehr freuen, ja, wir haben das auf dem Schirm, wir haben auch schon mit ihr geschrieben.
Ich bin auch Fan von ihr, von daher freue ich mich auch auf diese Folge, die es ja noch gar nicht gibt.
Genau so. Tschüss Gunther, war total schön mit dir.
Tschüss lieber Gunther.
Tschüss, vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.